Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn den Kanzleramtschef Thorsten Frey begrüßen, der vermutlich ein paar ziemlich harte Tage hinter sich hat. Das hat damit zu tun, dass sein Chef, der Bundeskanzler, dieses einmalige Talent besitzt, mit einem einzigen Wort den Blutdruck der Deutschen auf ganz neue Höhen zu treiben. Er sagte hier auf dem Stuhl seinerzeit Paschas. Dann sagt er Zahnarzt und jetzt reichte das eigentlich sehr unschuldige Wort Stadtbild, um das halbe Land in Wallung zu bringen. Von der AfD wurde er dafür öffentlich gelobt. Von seinem eigenen Vizekanzler wurde ihm Rassismus unterstellt, öffentlich. Soweit ist es gekommen. Sein Kanzleramtschef findet das alles surreal. Und meine Frage ist, sind wir jetzt eigentlich ein Stück weiter? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, bei der zweiten interessanten Frage, nämlich wie sind wir eigentlich dahin gekommen, ist es sehr hilfreich, Carina Mössbauer zuzuhören, die als politische Korrespondentin vor allem die Vorgänge innerhalb der Union sehr genau beobachtet und die sagt, dieses Wort stand definitiv nicht auf dem Sprechzettel oder anders formuliert. Es war mal wieder so eine Bauchaktion von Merz. Sie sagt aber auch, der Empörungsfetischismus von links ist zum Teil wirklich maßlos. Und anders als Luisa Neubauer habe ich nicht das Gefühl, als Tochter von Merz rassistisch instrumentalisiert zu werden. Ich würde sogar sagen, dass man die Debatte nicht auf Frauen reduzieren sollte. Denn von Messerstechereien sind beispielsweise Jungs sehr viel häufiger betroffen. Guter Punkt. Herzlich willkommen. Sieht die Bürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck, einer Stadt mit einem sehr hohen Migrationsanteil, 56%, glaube ich, ähnlich? Denn sie sagt, wenn ein Kanzler nicht manns genug ist, genau zu sagen, was er meint, sondern stattdessen die Töchter vorschickt, dann ist das ein Armutszeugnis. Sie sagt aber auch, und das ist interessant, es ist nicht nur mein Gefühl, es ist auch das Gefühl der Menschen, dass die Stadt Ludwigshafen immer mehr verkommt. Das ist eine ziemlich harte Diagnose, vor allem dann, wenn sie ausgerechnet von der zuständigen Oberbürgermeisterin kommt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Mich, sagt wiederum Belit Onay, der Bürgermeister von Hannover, mich trifft diese Rhetorik vom fremden Stadtbild auch ganz persönlich. Und mir ist unbegreiflich, weshalb der Kanzler seine Worte im Nachgang sogar noch mal bekräftigt hat, obwohl er von so vielen Migranten insbesondere die Rückmeldung bekommen hat, dass sie sich verletzt fühlten. Doch was entgegnet er, Parteimitglied der Grünen, dann einem Parteifreund mit Cem Özdemir, der bereits im vergangenen Jahr angeprangert hat, dass seine Tochter von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft und sexualisiert werde? Das waren seine Worte. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, es gibt ein Buch aus dem Jahr 2017, das man mal wieder zur Hand nehmen sollte. Hat sich damals gelohnt, lohnt sich heute wieder. Titel: Wir können nicht allen helfen. Und dieser Mann hat es geschrieben, Boris Palmer, der das Stadtbild von Tübingen schon damals beschrieben hat als zunehmende Herausforderung. Doch damals, sagte er, ist es weitgehend tabuisiert worden, hat sich eine Menge Rassismusvorwürfe anhören müssen. Und vielleicht ist das der Grund, warum er die Debatte jetzt als Chance sieht, endlich mal offen über unbequeme Wahrheiten zu diskutieren. Wie er sagt, herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Herr Frey, vielleicht die erste Frage an Sie. Wer genau im Kanzleramt hatte die Idee, diese Stadtbilddiskussion loszutreten?
Da muss niemand eine Idee haben, sondern muss wissen, in welchem Zusammenhang das passiert ist. Friedrich Merz war zum Landesbesuch in Brandenburg und ist in einer anschließenden Pressekonferenz gefragt worden, hat darauf geantwortet und wie ich finde, so klar geantwortet, dass man ihn eigentlich auch gut verstehen konnte.
Also wenn es so akustisch vielleicht, aber wenn es so klar gewesen wäre, hätte ja nicht diese Diskussion stattgefunden, oder?
Man konnte ihn halt auch gut missverstehen.
Naja, das meine ich ja. Also das ist das Gegenteil von klar.
Jedenfalls ist es so, dass es ganz offensichtlich war, dass ihn eine Menge Leute missverstehen wollten.
Auch das?
Und deswegen hatten wir schon eine Debatte danach, fand ich, die schon einigermaßen surreal war.
Herr Onay, Sie sagen, ich glaube, das war Absicht. Das war so gewollt. Das
haben
Sie immer in einem Interview gesagt.
Ja, ja, also wenn man das so sieht, also er sagt es ja. Und ich hatte den Eindruck, dass es nicht aufgeschrieben war tatsächlich. Irgendwie, dass er das so in der Situation, ja, so schien es mir jedenfalls, gesagt hat. Der Moment, wo es aus meiner Sicht zum Problem wurde, war, als er das dann nochmal bekräftigt hat, mit den Töchtern. Und ich fand auch den dritten Anlauf, wo er dann versucht hat, das nochmal einzuordnen, also sehr gezwungen, abgelesen und nicht mehr mit diesem Schmunzeln oder diesem Grinsen, da merkte man schon, dass er das offensichtlich auch nicht mehr so genau gesehen hat. Aber es bleibt offen für jegliche Deutung. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Ja, also
das,
wenn man sich so klar ausdrückt, muss man nicht zweimal nochmal hinterher klarstellen, was man eigentlich meint.
Ja, ne? Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen worden sind. Dort ging es um die Frage der Migration, und zwar nicht ganz generell um die Frage der Migration, sondern es ging um die Frage, wie ungeordnete Migration sich dann tatsächlich auswirkt. Beispielsweise in Schulen, an Bahnhöfen, überall dort, wo Integration ganz offensichtlich nicht
gelingt. Wollen wir einmal reinhören in den Moment?
Wir sehen uns mit Rechtspopulismus nicht nur in Deutschland, sondern in großen Teilen der Welt konfrontiert. Und das ist eine grundlegende Unzufriedenheit mit der Demokratie. Das Erste ist, dafür zu werben, dass eine Demokratie von Kompromissen lebt. Das müssen wir jetzt auch in der Koalition gegenseitig akzeptieren. Zum Zweiten zu zeigen, dass auch mit Kompromissen gute Lösungen möglich sind. So, und das wird jetzt noch schwieriger werden, als ich das damals eingeschätzt habe. Damals wäre es nach meiner festen Überzeugung mit der Migrationspolitik auch schneller lösbar geworden. Das ist nicht gemacht worden, vorbei. Wir korrigieren es jetzt. So, und bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das muss beibehalten werden.
So, das war sozusagen das ganze Statement. Absicht, ein Pascha-Moment wie hier auf dem Stuhl. Herr Palmer, was war das für Sie?
Also ich habe gedacht, durch die Verbindung mit Abschiebung wird klar, dass nicht gemeint sein kann, Menschen mit Migrationshintergrund, die im Krankenhaus arbeiten oder in der Pflege, die werktätig am Band sind. Sondern es kann nur um eine ganz kleine Gruppe gehen, weil die Verbindung zur Abschiebung war im Zitat da. Es sind also Ausreisepflichtige, und da ist mir schon gekommen, dass wir in den vergangenen Jahren eine Veränderung im Stadtbild hatten, insbesondere an zentralen Plätzen, Bahnhöfe, Parks, mitten in der Stadt, wo halt junge, arbeitslose Männer ohne Aufenthaltsrecht den ganzen Tag zusammenstehen und nicht selten mit Drogen gehandelt haben, aggressiv waren, gepöbelt haben. Und das hat viele Menschen verstört und verschreckt. Und es war lange nicht gut besprechbar, weil eben auch für die meisten erkennbar waren, die sahen anders aus als wir hier. Die hatten einen anderen Phänotyp. Und ich suche jetzt schon wieder nach den richtigen Worten, damit ich nicht den Rassismusvorwurf kriege. Aber es war das Spiel des Kaisers neue Kleider. Alle haben es gesehen, aber man konnte es nicht besprechen, hat auch relativ wenig dagegen getan. Und deswegen war ich fast schon erleichtert, dass der Bundeskanzler jetzt sozusagen meine Bresche schlägt und man darüber jetzt wirklich mal spricht. Trotzdem war es halt blöd gemacht. Sorry, Herr Kanzleramtsminister, er hätte ziemlich schnell nachschieben müssen, dass er halt nicht alle anderen, die Migrationshintergrund haben und zu unserer Gesellschaft dazugehören, meint, dass er Belit Unay nicht meint, dass er ihn nicht verletzen will. Das hätte er früher machen können, um das einzufangen. Das war schlecht.
Ja, wenn das überhaupt notwendig ist.
Es war notwendig.
Er hat sich zu diesem Thema so häufig geäußert. Und ich finde, im Kontext ist es auch klar geworden, wenn man den noch größer gezogen hätte, dann hätte man sehen können, er hat ja nicht nur über Migration gesprochen. Aber das Problem ist doch, dass Migration zunächst einmal, ich würde sagen, etwas Wertfreies ist. Ja, Migration kann etwas sehr Positives sein. Hatten wir über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Aber dann, wenn Migration mit der Integration nicht mehr Schritt halten kann oder umgekehrt, dann entstehen Situationen, die man zu Recht beklagen kann. Das haben Sie von Ludwigshafen beklagt. Das kann man mit Sicherheit in allen größeren und inzwischen auch kleineren Städten in Deutschland sehr offen sehen.
Carina Mössbauer, Sie sagen, das stand nicht auf dem Sprechzettel. Das heißt, das war wieder so ein Pascha-Moment? So ein,
also es gab ja die Frage eben danach, warum man trotz dieser Migrationswende irgendwie in den Umfragen nicht besser dasteht. Also von daher war das per se schon mal nicht geplant. Aber ich würde trotzdem sagen, also der Kanzler fühlt sich offenbar missverstanden. Und er wird von vielen sicherlich auch gewollt irgendwie missverstanden. Aber spätestens dann, wenn man sieht, es gibt irgendwie 83 Millionen Deutsche, die sich jetzt als Merz-Exegeten irgendwie beschäftigen mit dieser Aussage, sollte man doch als Kanzler, wenn man sich in dem Moment eben, also er hat halt nicht so filigran argumentiert und er ist rhetorisch manchmal eher ein bisschen grobmotorisch unterwegs. Und spätestens dann, wenn man eben sieht, dass es offenbar diesen Interpretationsspielraum gibt, dann sollte man dann doch die Chance nutzen, die ihm ja geboten wurde am Montag bei dieser Pressekonferenz. Also es war ja eine Steilvorlage, um das nochmal einfach einzuordnen. Und er muss sich ja nicht korrigieren. Ich glaube, das war so ein bisschen die Hemmschwelle. Und die Frage, glaube ich, war für ihn, also er hat die, glaube ich, als Provokation dann in dem Moment wahrgenommen, weil die Frage war, müssen Sie etwas zurücknehmen und müssen Sie sich vielleicht entschuldigen? Und dann hat der Merz wieder so einen klassischen Merz gemacht, nämlich jetzt setze ich noch einen oben drauf. Und damit hat er sich im Grunde genommen selbst geschadet. Und dann gab es ja nochmal eine Chance, nämlich in Stuttgart beim Amtsbesuch.
Sie meinen, sieht das so mit den Töchtern dann, ne?
Das war dann der zweite Moment, die Töchter. Ja. Genau. Und dann gab es noch mal eine Pressekonferenz in Stuttgart beim Amtsbesuch beim Kollegen. Und auch da wurde er wieder gefragt und dann hat er gesagt, das sei kein Thema. Und übrigens, die Aussage sei auch nicht erklärungsbedürftig. Und erst eine Woche später hatte er sich dann offenbar anders überlegt, weil dann war das ja wirklich abgelesen, ein vorbereitetes Statement. Und da frage ich mich schon, warum man sich erst eine Woche verprügeln lässt und diese Debatte so laufen lässt.
Können Sie das mal erklären, Frau Mössbauer? Was ist denn da hinter den Kulissen passiert? Also schon nach der allerersten Aussage, nach dem Stadtbild, was hören Sie aus dem inneren Kreis? Was hat da stattgefunden? Waren die begeistert? Waren die entsetzt? Waren die besorgt?
Also in der Union ist die mehrheitliche Meinung, inhaltlich hat er recht, aber es ist halt ein bisschen ungeschickt in der Ausführung gewesen. Und es gab durchaus Stimmen, auch so in seinem engen Umfeld, die ihm relativ schnell dazu geraten haben, es einfach noch mal konkreter auszuformulieren und auszubuchstabieren, um eben deutliche Signale zu senden, dass man Menschen mit Migrationshintergrund nicht meint, die integriert sind, die zu diesem Land gehören, die dieses Land mit aufgebaut haben, die den Laden am Laufen halten. Aber er macht solche Entscheidungen dann oft auch so mit sich selbst aus. Ich weiß nicht, ob der Kanzleramtsminister da auch eine herausragende Rolle gespielt hat, ob Sie ihn vielleicht auch noch mal in die Richtung bearbeitet haben. Aber Herr Frey hat sich ja relativ schnell auch in ein TV-Studio gestellt und ist erstmal verteidigt. Also ich weiß nicht, aber vielleicht können Sie uns ja mal verraten, ob Sie in dieser Woche auch dahin gewirkt haben.
Das Interessante ist ja, Herr Frey, darauf hat Robin Alexander, glaube ich, in diesen Tagen hingewiesen, frühere Kanzler, Kanzlerinnen haben immer ganz, ganz, ganz genau überlegt, was ist die Botschaft, die ich setzen will. Man berät das vorher, man bespricht das, weil man weiß, jeder Halbsatz ist eine politische Botschaft. Warum findet das offenbar bei Friedrich Merz nicht statt? Ich will nur mal den Ablauf verstehen.
Also erstens mal finde ich das...
Weil das ist ja eine Diskussion, die Sie auch nicht brauchen.
Ja, ja. Ne? Ich finde es aber sehr wohltuend, dass wir einen Bundeskanzler haben, der klar spricht, der das ausspricht, was er auch für richtig hält und das nicht x-mal sozusagen durch irgendeine Mühle lässt, um es glatt zu schleifen. Das Zweite ist, man muss die Situation sehen. Also es war dort kein Statement, sondern er hat dort auf Fragen geantwortet. Und natürlich gibt es dafür braucht Friedrich Merz auch keinen Sprechzettel. Das hat er ganz grundsätzlich nicht, sondern da spricht er so, wie er es für richtig hält. Und das ist doch auch ganz normal.
Sie reden doch vorher über Themen, die Sie setzen wollen, über eine Agenda. Also so ein Begriff wie Stadtbild zum Beispiel. Wenn wir über sowas reden, Sie haben nie darüber gesprochen.
Wir reden allerdings nicht darüber, wie er auf Fragen antwortet, ihm gestellt werden. Also sicher nicht.
Aber das Thema Stadtbild war nie ein Thema?
Nicht in diesem Zusammenhang, ja. Aber ich meine, es ist doch, also für mich war völlig klar, was er damit meint. Er hat auf die Konsequenzen ungeregelter Migration hingewiesen. Und die sind doch offensichtlich. Es gibt im Übrigen auch jede Menge Umfragen, die deutlich machen, dass 60-65% der Deutschen ganz genau verstanden haben, was er gemeint hat. Und das auch unterstützen.
Da muss man ein bisschen einordnen. Ne? Diese Zustimmung, diese Umfragen, diese hohen Werte, die Sie gerade zitieren, beziehen sich auf das letzte Statement vom Sprechzettel abgelesen. Dem stimmen die Leute zu. Da ging es nicht um die Töchter und ging auch nicht um das Stadtbild. Das nur so zur Einordnung. Ja, ist ja wichtig, das zu verstehen. Das heißt, die Leute sind sehr wohl an Differenzierung interessiert. Darauf will ich hinaus. Frau Steinrock, ich habe gerade gesagt, Sie sind Oberbürgermeisterin Ludwigshafen. Und Sie waren erkennbar sehr sauer über diese Aussage. Warum?
Ja, im ersten Moment war mehr als die Hälfte meiner Stadt im Stadtbild nicht mehr erwünscht. Und das ist auch bei den Menschen so angekommen. Also ich bin von ganz vielen Migranten, Ärzte, Krankenschwestern, Pflegern angesprochen worden. Das wird ja immer schlimmer. Und die Menschen, die sehen jetzt nicht so eine ganze Pressekonferenz. Die kriegen diesen Ausschnitt mit. Die haben schon Ängste in der Vergangenheit, wenn es um die Brandmauer geht, wenn es um Entwicklungen geht, dass sie Angst haben, sie sind hier nicht mehr erwünscht. Und das hat mich ziemlich sauer gemacht, weil die Menschen in Ludwigshafen, die hier ihre Kinder großgezogen haben, die hier mit ihren Enkeln leben, die haben dieses Land mit aufgebaut. Wir sind eine Industriestadt. Ab 1955 wurden Menschen aus vielen Ländern dieser Welt, zuletzt aus der Türkei, aktiv angeworben. Und heute heißt es, sie wären eine Schande im Stadtbild. Und das hat viele
gedacht. Aber es hat viele so gedacht.
Das hat niemand gesagt. Aber es ist aber auch nicht benannt worden. Da, welche Probleme haben wir und wie sollen die gelöst werden? Von einem Bundeskanzler erwarte ich nicht, dass er spaltet in die und wir, sondern dass er sagt, wir haben ein Problem. Ich fand, die Klarstellung hat es dann schon wieder eingeordnet. Aber ich finde, es hat ziemlich lange gedauert mit der Klarstellung. Das teile ich auch. Und das hat ja noch mehr Verärgerung verursacht. Und sich dann hinter den Töchtern zu verstecken, ohne selbst klar auszusprechen, was er denn meint. Die Bundesregierung hat's in der Hand, unsere Probleme als Städte im Stadtbild zu lösen. Und da rede ich nicht nur von der Migration, da rede ich auch von der Finanzausstattung, da rede ich von vielen Themen, wo gar keine klaren Zuständigkeiten sind. Wir haben in Ludwigshafen Probleme im Stadtbild. Wir haben Probleme auch natürlich mit Kriminalität, die auch von Migranten verursacht wird. Aber zu sagen, der ist schuld, ich sehe keinem an, ob er gerade eingebürgert wurde, ob er gerade frisch angekommen wurde. Und wenn die tagsüber im Stadtbild sind, könnte das auch sein, dass die Schichtarbeiten irgendwo in der BSF, in einem Pflegeheim oder sonst noch wo. Also ich hätte mir gewünscht, dass ein Bundeskanzler in seiner Wortwahl so klar ist, dass er diese Gesellschaft nicht spaltet. Und das hat er gemacht. Und das, finde ich, hat irgendwas losgetreten, was unser Land gerade auseinanderreißt.
Also ich weiß es nicht, denn tatsächlich ist es so, dass wenn man auch seine früheren Äußerungen zur Migration, auch zur positiven Sicht auf Arbeitsmigration nach Deutschland sieht, dann finde ich, dann konnte man das sehr wohl einordnen. Und die Pressekonferenz, bei der ich dabei war, war die am Montag. Und da waren das zwei Antworten auf hochprovokative Fragen von zwei Kolleginnen von Ihnen. Das muss man sozusagen immer.
Die Fragen waren sinngemäß was, Herr Frey?
Nehmen Sie das zurück? Oder also es war sehr provokant, wo man dann auch sagen muss, da gibt es nichts
zurückzunehmen. Genau, nehmen Sie das zurück, müssen Sie sich vielleicht sogar entschuldigen, ja?
Genau.
Was ist daran hochprovokativ, verstehen?
Nee, das war ja auch Journalistinnen und Journalisten stellen in der Regel nicht nur Einsatzfragen, sondern das hatte ein Vorspiel sozusagen.
Aber was ist daran provokativ? Ich verstehe es nicht.
Ja, nicht nur an dieser Äußerung, sondern wie diese Frage dort gestellt wurde. Das kann man im Grunde genommen nur aus der Situation heraus beurteilen. Und deswegen muss man sagen, darauf hat der Bund ja tatsächlich Einfluss. Ja, wenn wir eine Situation haben, dass beispielsweise Migration so stark ist, das haben wir die letzten 10 Jahre erlebt, dass eine Integration in den Arbeitsmarkt nicht mehr gelingt, dass eine Integration in das Bildungssystem nicht mehr gelingt, dann haben wir Fehlentwicklungen, die sich dann auch beispielsweise in einer Kriminalitätsstatistik niederschlagen oder an vielen anderen Stellen mehr. Und darum geht es. Ich finde, das war offensichtlich.
Es geht um mehr. Es geht um Bildungsgerechtigkeit. Es geht um Ankommen bei uns in der Gesellschaft. Es geht aber auch um Stadtgesellschaft insgesamt. Ein Stadtbild als Bild zu bemühen. Wir in Ludwigshafen haben seit 30 Jahren Sparhaushalte. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, unsere Fußgängerzone in eine moderne, angenehme Stadt, Innenstadt zu verwandeln. Wir haben überhaupt nicht das Geld, um Angsträume zu beseitigen. Das ist ja auch das, was in der Diskussion entstanden ist.
Sie haben Angstträume.
Natürlich, jede Stadt hat Angsträume. Man versucht immer auch baulich Themen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten.
Kurz, wenn Sie so einen Satz sagen, natürlich haben wir Angstträume und natürlich hat jede Stadt Angstträume.
unter, das war schon, als ich Jugendliche war, unter Führungen, Nebenstraßen.
Orte, wo man nicht
unser
gerne
Hauptbahnhof
hingeht.
In Ludwigshafen, der medial durch die Presse ging als Peace-Bahnhof,
ja.
Wo die Stadt überhaupt keinen Einfluss hat, ist ein Angsttraum. Heute wieder in einem Interview in unserer Tageszeitung von einer Besucherin unserer Stadt tituliert. Da ist dann aber auch
warum?
Der
warum?
Bund.
Weil man sich bedroht fühlt, weil es gefährlich ist?
Weil es unübersichtlich ist, weil es dunkel ist. Ich bin jahrelang, als ich von Brüssel, Straßburg nach Hause gefahren bin, nachts da angekommen. Das ist ein Angsttraum. Und da ist schmutzig, da sieht man keinen Menschen. Da wäre dringend Bedarf, was zu tun.
Ich habe nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist wegen der Leute, die da sind.
Na, da ist ja gar keiner.
Naja, vielleicht ist niemand am Bahnhof in Ludwigshafen. Aber ich habe gerade eine Mail bekommen. Wochenende in Tübingen, nachts um 3 am Bahnhof. Ein Vater schreibt mir Folgendes. Seine 3 Jungs waren am Bahnhof nachts um 3, sind eine Gruppe von 10 Jungs, die erkennbar Migrationshintergrund hatten. Dunkelhäutig schreibt er, begegnet. Die haben angefangen, Stress zu machen, wollten ihn ins Handy abziehen, wie das so heißt. Dann sind sie denen aus dem Weg gelaufen, sind hinterher und hatten noch Glück, dass eine Polizeistreife vorbeikam und die Schlägerei irgendwie gestoppt hat. Er schreibt, meine Jungs haben nichts gemacht, sie haben recht, dass sie dieses Stadtbildproblem ansprechen. Und genau die Situationen sind es, dass man da nicht mehr hingehen möchte, wegen der jungen Migrantengruppen, die sich da im öffentlichen Raum mit provokantem Verhalten, oft mit Gewalt breit machen und die diese Räume für sich beanspruchen. Und dann geht man dem aus dem Weg. Und das hat was mit Baulichkeit zu tun. Das ist der Tübinger Hauptbahnhof, aber komplett neu gemacht worden. Da können wir nicht mehr investieren. Da sind 60 Millionen reingeflossen. Der ist hell und Licht. Aber jetzt brauche ich wieder einfach mal Videoüberwachung. Mhm. Und dann steht wieder der Datenschutz dagegen. Mhm. Mit Videoüberwachung kommt man in solchen Angstträumen einen Schritt weiter. Da könntet ihr im Bund mal was tun, in die gesetzlichen Grundlagen
vereinfachen. Was passiert, Herr Palmer, wenn Sie sagen, ich würde da gerne eine Videokamera aufstellen?
Dann kriege ich 27 Fragen vom Landesdatenschutzbeauftragten. Antworten kriege ich nie, aber am Ende die Aussage, dass es nicht zulässig sei. Obwohl es dringend
notwendig ist. Eine Videokamera?
Wir bräuchten da 6, dann wäre der Platz überwacht. Aber der Datenschutz ist dagegen. Wir haben eine Umfrage gemacht, da sagen 80% der Frauen in der Stadt, wir wünschen uns Videoschutz am Bahnhof, weil es unser Sicherheitsgefühl verbessert. Aber der Staat ist handlungsunfähig, weil der Datenschutz sagt, das dürft ihr nicht. Und das sind auch Probleme, die wir haben, neben der Verwahrlosung von manchen Städten, die finanziell ganz schlimm dastehen.
Ja, da
zählt Tübingen nicht dazu.
Also,
und diese Gruppen junger Männer jetzt mal anzusprechen und sagen, die müssen von der Straße runter, die müssen in Arbeit. Oder wenn sie kein Aufenthaltsrecht haben, muss der Staat früher intervenieren und sagen, so geht es nicht. Das scheint mir wichtig zu sein, das haben wir die letzten Jahre versäumt.
Erst Herr Ohner, dann Frau Schreiner.
Das ist für die Problemlösung ja viel zu grobschlächtig. Also genau das ist der Fehler, den der Kanzler ja macht. Er suggeriert ja genau das. Also andersrum, man muss ja, wenn man durch deutsche Städte geht, Hannover, Tübingen, dann wird jeder, der mit offenen Augen durch die Stadt geht, sehen, es gibt Herausforderungen. Die haben seit Corona zugenommen, Obdachlosigkeit, Drogenszenen, die sichtbar sind, teilweise viel aggressiver geworden sind. Jugendgruppen, die unterwegs sind, seit Corona auch nochmal verstärkt aggressiver. Das sind Problemlagen. Keines dieser Probleme in Hannover und ich glaube auch in den anderen Städten wird sich durch Abschiebungen lösen lassen. Und das ist der Fehler. Der Bundeskanzler suggeriert, wir schieben nur genug ab. Und dann gibt's wieder diese heile Welt. Das sind auch die Jugendgruppen, die dort rumziehen. Niemandem steht auf der Stirn geschrieben, welchen Aufenthaltsstatus er hat. Und das ist genau das, dass viele Menschen sich auch angesprochen fühlen und sagen, ich bin doch das Stadtbild. Niemand sieht mir an, ob ich mit meinem Hoodie, den dunklen Haaren rumlaufe, ob ich einen Duldungsstatus habe, ob ich Mediziner oder Studierender bin. Und das ist der große Kreis, der gedreht wurde, der gezeichnet wurde vom Bundeskanzler,
wo alle angucken, ja, Nationalität.
Ja, das Nationalitätsthema heißt aber nicht Abschiebe.
Syrien, ne? Also die Nationalität im Polizeibericht ist oft nicht deutsch.
Und es ist nicht so, dass da Abschiebung noch, ja, nicht deutsch heißt nicht abschiebbar. Also wir haben in meiner Stadt, die Hälfte der Menschen hat einen Migrationshintergrund. 60% der Neugeborenen hat einen Migrationsbezug. Mhm. Nur die Hälfte davon hat eine ausländische Staatsbürgerschaft, aber auch einen Aufenthalt. Das sind die Menschen, die abgeschoben werden könnten. In Hannover, eine Stadt mit über 1,5 Millionen Menschen, sind 1.500 Personen. Damit veränderst du kein Stadtbild. Wenn du abschieben willst und ein Stadtbild verändern möchtest, dann sind das weitaus mehr Menschen. Und wir deuten immer noch. Keiner sagt uns, wen, also was soll ich mit dieser Aussage anfangen? Abschiebung hilft nicht bei Obdachlosigkeit. Abschiebung hilft nicht bei Drogenproblematiken. Hilft auch nicht bei Jugendgewalt, sondern wir müssen da andere Ansätze finden. Die machen wir in Hannover auch. Aber was mache ich mit diesem Satz, dass man irgendwie abschieben muss, um da irgendwie eine heile Welt?
Es ist gefährlich, dass aus 3 Jugendlichen alle gemacht werden.
Das kommt auch noch dazu.
Wir negieren, ich glaube, keiner hier negiert, dass wir Probleme haben. Wir müssen die Probleme angehen. Aber es wird so verallgemeinert, dass sich plötzlich alle angesprochen fühlen und dann ein Teil unserer Gesellschaft sagt, ah, haben wir es doch gewusst. Ja. Das wird ja jetzt sogar vom Bundeskanzler bestätigt.
Ich habe dazu eine Nachfrage. Sie haben ein kommunales Gesamtdefizit 2025 mit einem neuen Rekordwert, mehr als 30 Milliarden. So, jetzt sagen Sie, wir haben Angsträume, wir haben Themen, wir haben Probleme und Sie sagen, Herr Ohner, jeder Bürgermeister in seiner Stadt kann diese Räume auch benennen. Wir haben die alle. Ich finde es trotzdem interessant, dass wir jetzt das erste Mal, und das ist das Verdienst dann an dem Punkt von Friedrich Merz, dass wir mal offen darüber reden.
Das glaube ich nicht.
Nee, doch. Also
das war kein Tabu, dass der Kanzler dort gebrochen hat. Also auf den kommunalen Gremien ist das jedes Mal ein Thema.
Auf seit den kommunalen Jahren. Gremien. Aber wir haben uns hier in dieser Sendung auch schon häufiger getroffen. So offen haben wir noch nie darüber
geredet. Also in jeder Stadt ist das bekannt, wird das bearbeitet. Wir haben das in Hannover ich bin seit 2019 im Amt. Wir haben zig öffentliche Räume, Plätze, wo wir Trinkerszenen, Obdachlosenszenen, Jugendszenen, die da immer wieder in Konflikten waren, bearbeitet. Manchmal gut gelöst, manchmal weniger
Ihr
gut.
Ihr Bahnhof gilt als 6. gefährlichster Bahnhof der Republik?
Das ist richtig. Ich sag's ja. Also wenn man durch die Stadt
aber warum? Dafür gibt's haben wir doch offensichtlich ein Thema. Was sind die Gründe dafür?
Also nein, mein Problem ist nicht, dass man das... Also das ist die Realität, die ist da. Die hat seit Corona übrigens auch zugenommen. Und Menschen spiegeln uns das. Wir haben in Hannover eine Befragung, auch der Menschen... in unserer Stadt gemacht, wie ist ihr Sicherheitsgefühl? Das hat abgenommen, seit Corona noch mal deutlich stärker.
Soll ich es einmal in Zahlen sagen? Das ist wirklich bitter. Bei Ihnen in der Stadt fühlen sich nachts nur noch 14% der Bewohner der Stadt sicher.
Ja,
also wie erklären Sie sich das?
Im Innenstadtbereich.
Im Innenstadtbereich.
Das hängt damit zusammen, dass wir eben genau diese Situation haben von verschiedensten Szenen, die dort rund um den Hauptbahnhof...
Welche Szenen?
Obdachlosenszene ist sehr stark, zahlenmäßig viel, viel diverser geworden, viel präsenter auch. Die Drogenszene hat sich maximal verändert. Wir haben einen Crack-Konsum, der auch die Menschen einfach vollkommen verändert im Verhalten, im Aussehen, im öffentlichen Raum. Und das macht etwas mit dem Sicherheitsgefühl. Das ist ja genau diese Frage, aber wenn ich irgendwo lang gehe, da muss mir gar nicht...
14%?
Naja, also wir haben... Also,
14% naja, sagen...
Wir haben in der Stadt... 60% der Menschen fühlen sich sicher.
Tagsüber.
80% waren es vor Corona. Also richtig. Seit Corona hat sich das nochmal verändert. In der Innenstadtbereich, das gilt für das gesamte Stadtgebiet, im Innenstadtbereich waren es vor Corona, also 2018, 60%, jetzt nur noch 40%. Das sind Probleme, die da sind.
40, aber tagsüber. Nachts 14, habe ich ja gesagt.
Ja,
nachts.
Ist genau.
Ja, das ist doch irre. Das kann doch nicht unser Anspruch sein. Das
kann auch nicht der Anspruch sein.
Eine Innenstadt zu haben wie Hannover. Hannover ist ja... Das ist ja, wie soll man sagen, das ist so eine schöne mittelgroße deutsche Stadt. Das ist ja keine Stadt, von der man sagen muss, die macht gerade einen harten Strukturwandel durch. Das ist sozusagen eine fallende Stadt. Die hat nicht die Themen von Gelsenkirchen oder andere. Deswegen nochmal die Frage: Wie kann es sein, dass nur noch 14% der Hannoveraner sagen, nachts fühle ich mich in meiner eigenen Innenstadt sicher? Das ist doch bitter. Vor 4 Tagen hatten sie eine Schießerei in der Innenstadt. Ist jemand umgekommen, ging mutmaßlich um Drogen, noch nicht ganz klar, wer es war. Eine Schießerei, mitten in der Innenstadt. Die letzte Messerstecherei hatten sie vor 2 Wochen. Blutige Messerstecherei in der Innenstadt, wurde ein 14-Jähriger festgenommen. Ein 14-Jähriger. Ja. Ist verwickelt in eine Messerstecherei. Ja. 14%, ich habe es eben gesagt, fühlen sich da nur noch sicher nachts. Also, da kann man doch nicht sagen, wir haben da jetzt ein Thema mit Semantik von Friedrich Merz, sondern müssen wir doch eigentlich mal sagen, lass uns doch bitte mal ehrlich diese Debatte führen.
Das ist ja auch meine Bitte. Meine Bitte ist ja nicht, dass wir dieses Thema negieren, sondern ganz im Gegenteil. Also ich finde auch die Einladung gut oder die Initiative zu sagen, jetzt lass uns da gerne einen Gipfel im Kanzleramt dazu machen, um dieses Thema einmal gemeinsam zu bearbeiten. Dann können wir aus kommunaler Sicht auch mal adressieren, was wir ja nicht brauchen. Wir haben das Problem, dass wir eben gerade im Innenstadtbereich in vielen Städten mittlerweile Drogenproblematiken haben, Gewaltproblematiken. Seit Corona hat sich das nochmal deutlich verstärkt. Wir gehen da sehr intensiv rein mit Waffenverbotszonen rund um die Uhr. Wir haben da einen großen Bereich der Innenstadt in diese Waffenverbotszone reingenommen. Wir haben Sicherheitskooperationen mit der Bundespolizei am Hauptbahnhof, mit der Landespolizei. Wir haben Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, die wir losschicken für die unterschiedlichen Gruppen. Das kostet alles Geld, das kostet Ressource. Ja, das ist genau das
und
Problem.
Und ist offenbar trotzdem nicht erfolgreich.
Das ist erfolgreich.
Noch mal, ne? Also wir sind mir ist es wirklich, liegt ganz, ganz fern, Sie dafür allein verantwortlich zu machen. Sie sind ein Oberbürgermeister, jemand, der sehr viel Einfluss hat. Aber wenn wir da ein echtes strukturelles Thema haben, können Sie das auch als Oberbürgermeister nicht lösen. Das ist auch mal ein Problem mit der Aussage von Friedrich Merz. Wenn man den Eindruck erweckt, wir können jetzt das Stadtbild verändern, würde ich sagen, lass uns in 10 Jahren noch mal sprechen. Da wird das Stadtbild exakt so sein wie heute oder noch mal anders. Es ist völlig egal, was wir machen. Selbst wenn wir die 220.000 Leute, die im Moment ausreisepflichtig wären in diesem Land. Wenn wir die abschieben, verändert sich am Stadtbild bei 84 Millionen Menschen genau gar nichts.
Verändert sich was?
Was verändert sich da?
Das glaube ich nicht. Das stimmt natürlich alles, was der Kollege sagt. Aber es gibt Situationen, in denen tatsächlich Ausreisepflichtige das Stadtbild so prägen, wie der Kanzler es, glaube ich, gemeint hat. Ich kann das wieder konkret in meiner Stadt sagen. Ich bin froh, wir sind eine relativ kleine Stadt. Wir haben extrem niedrige Gesamtkriminalität.
100.000 ungefähr, ne?
Überhaupt nicht vergleichbar mit Hannover, von daher habe ich leicht reden. Aber deswegen fällt dann auch die Veränderung im Stadtraum stärker auf. Der alte Botanische Garten in Tübingen, der zentrale Stadtpark an der Altstadt, der ist kurz nach 2015 von Gambiern belegt worden. Die waren alle ausreisepflichtig, die haben dort nur Drogen gehandelt. Und die Polizei, der Staat, hat es jahrelang nicht geschafft, dieses Problem zu lösen, weil man da keinen Zugriff drauf hat. Hätte man Abschiebungen konsequent durchgeführt, wäre dieser Stadtraum nicht unsicher geworden, hätten die Leute keinen Bogen drumherum gemacht. Es gab dann eine Messerstecherei mit Todesfolge. Einer der Drogenhändler ist dabei gestorben. Es gab einen Vergewaltigungsversuch und eine vollzogene Vergewaltigung. Alles in diesem Park, alles waren gambische Staatsbürger. Und sonst war da Studentenleben. Und das heißt, es kann sehr wohl Situationen geben, in denen die Ausreisepflichtigen, die halt, weil sie auch nicht arbeiten dürfen.
Doch.
Oft. Damals durften sie oft nicht arbeiten. Schnell zum Müßiggang verführt werden, damit leichtes Geld verdienen können. Das Stadtbild tatsächlich spürbar verändern für die Leute. Das sind natürlich nicht repräsentative Situationen, aber es gibt sie. Und deswegen ist da durchaus frühe Intervention, starker Staat, Ordnungsrecht und auch Abschiebung eine Option, die helfen kann.
Können Sie nicht für alle erklären, Probleme, aber für dieses. Um es kurz zu verstehen, einmal ein bisschen vertiefen. Können Sie mal erklären, Herr Palmer, warum wirkt dann dieser Staat häufig so unglaublich zahnlos? Warum ist der so schwach in der Frage, wie sanktionieren wir diese Leute?
In der Situation,
der Mann, über den Sie reden, der hatte ja offenbar auch die Möglichkeit, irgendwie mehrere Jobs zu machen.
Das war ein ganz besonders tragischer Fall. Also diesen Gambier, der war bei mir im Rathaus, der hat ein städtisches Stipendium bekommen für eine Ausbildung, der dann erstochen wurde beim Drogenhandel. Der hat 2 Ausbildungen hingeschmissen, weil er sich halt dem Kiffen hingegeben hat und hat festgestellt, das Geld beim Drogenhandel ist einfach viel leichter verdient. Und er hat auch gemerkt, weil es ja eine Community ist, waren halt alles Gambier, die den Drogenhandel übernommen haben in Baden-Württemberg, weil man unklugerweise die Nationalitäten getrennt hat und alle nach Baden-Württemberg geschickt hat.
Kleinste Land Afrikas.
Keine gute Gambier. Idee, die alle dahin zu schicken. Die waren dann vernetzt, haben gemerkt, es funktioniert. Und die Polizei war machtlos. Warum? Die kleinen Mengen, die bei sich hatten, führen nicht zu einer Verurteilung.
Okay, erster Punkt.
Eine Geldstrafe ist gemessen am Verdienst völlig irrelevant, weil da wird ja nur bezogen der Tagessatz auf die regulären Einkünfte. Die irregulären sind ja nicht bekannt. Wir hatten einen, der hatte 5.000 Euro in der Asylbewerberunterkunft und im Kopfkissen, als man dann mal reingegangen ist, verdient mit Drogenhandel. Mhm. Und wenn Sie dann doch nach...
Das heißt, mit Geldstrafe können Sie da auch nichts ausrichten. Machen.
Wenn Sie dann doch mal 2 Wochen verurteilt werden, sind Sie nach 2 Wochen zurück auf der Straße. Es ändert für die gar nichts. Sie verdienen dann wieder Geld. Also der Staat hat keine adäquate Reaktion gefunden. Was haben wir dann gemacht? Sie sehen die Polizeihunde. Ich habe mit der Polizei intensiv darüber gesprochen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass der prominenteste Park in der Stadt den ganzen Tag von offenem Drogenhandel belegt ist. Und jeder sieht es und keiner macht was. Das ist einfach Kontrollverlust. Das wollen die Leute nicht. Die Lösung war der Polizeihund. Die Polizeihunde, die dann die Drogendepots ausgehoben haben, das heißt wirtschaftlichen Schaden erzeugen beim Drogenhandel, war das Einzige, was am Ende gewirkt hat. Oder verdeckte Ermittler. Aber das kannst du nur mit riesigem Einsatz von Personal machen. Das geht natürlich nicht immer. Und ich bin der Meinung, wenn man da früher interveniert, wäre das nicht passiert. Als der dann erstochen war, habe ich mir seine Akte angeschaut. Der hatte über 20 Anträge in der Polizeiakte, wie das oft so ist. Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung, versuchte Vergewaltigung, der Drogenhandel war noch das Kleinste. Und es wurde kein Abschiebeverfahren eingeleitet. Mhm. Es ist einfach nichts passiert. Und das hat er seinen Kumpels natürlich erzählt. In diesem Land passiert dir nichts. Das ist wirklich nicht gut gelaufen. Und da jetzt offen drüber zu sprechen, ist wichtig. Warum ging das damals nicht? Weil es alles Schwarzafrikaner waren. Es war einfach extrem schwierig anzusprechen, dass das Schwarze sind, die diesen Drogenhandel übernehmen. Und weil ich es gemacht habe, bin ich bis heute der Rassist. Weil ich es gemacht habe, konnte ich nicht mehr Mitglied der Grünen sein, um das mal ganz klar anzusprechen. Das war nicht besprechbar, obwohl es sichtbar war.
Und wir haben heute ganz kurz, weil da auch ein Mann sitzt, der noch bei den Grünen ist.
Noch ist gut. Ich bin Mitglied der Grünen.
Nein, ist ja gut.
Aber also
im Sinne von nicht wie Boris Palmer dann irgendwann. Aber also was denken Sie, wenn Sie das hören?
Nein, also das ist ja. Also ich will es vielleicht noch einen Ticken weiterführen. Also wir haben ja noch härtere Fälle. Also wir haben Terroristen beispielsweise, Gefährder auch mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund. Und also das ist der Glücksfall, muss man ja sagen, dass wir auf kommunaler Ebene nicht nur reden, sondern auch Dinge gerne umsetzen und wir auch haptisch versuchen, auch irgendwie zum Ziel zu führen. Und gerade bei den Fragen, auch meinetwegen auch Abschiebung, also ich wüsste nicht, warum da eine schützende Hand über solchen Straftätern sein sollte. Also auch bei Gefährdern beispielsweise war Niedersachsen 2017 das erste Bundesland, das einen Gefährder aus Göttingen nach Afghanistan abgeschoben hat. Ich finde das richtig. Aber dann macht es doch auch. Dann setzt es um. Dann schiebt diese Leute auch ab.
Entschuldigung.
Aber lasst die anderen in Ruhe.
Ihre eigene Partei, Abschiebungen nach Afghanistan, ich bitte Sie.
Also
mehr Tabu geht nicht.
Also heute ist die Situation aber mit Afghanistan etwas anders, weil die Taliban, also das wären ja die Vertragspartner, das muss Herr Frey dann beantworten, ob er sich mit Terroristen auf der anderen Seite des Tisches sozusagen einen Deal aushandeln will. Aber im Kern muss doch die Frage sein, also für diese Personen, die als Terroristen, als Gefährder in irgendeiner Form hier in diesem Land Menschen ermorden wollen, da bin ich nicht auf deren Seite zu sagen, die schützen wir. Aber um die geht es mir auch gar nicht. Es geht darum, dass wir gucken müssen, wer sitzt denn nicht die ganze Zeit am Bahnhofsvorplatz und schlägt die Zeit tot? Welche Jugendlichen? Die im Job sind, die morgens raus müssen, die eine Verantwortung haben, zur Ausbildung müssen. Und das ist doch das muss doch das Ziel sein. Wir haben doch im Grunde einen Fahrplan dahin. Wir wissen doch, wie gute Integration gelingen kann. Für Sprache, Spracherwerb. Für Jobs. Und deshalb zum Beispiel der Jobturbo, eine absolute Erfolgsgeschichte für Ukrainerinnen und Ukrainer, hat einen echten Gamechanger. Ja, ist so. Echter Gamechanger, richtig viele Menschen in den Job gebracht.
Von 30
wir haben ganz
auf
viele in der Duldung zum Beispiel durch das Chancen auf.
Herr Ohnei, eine absolute Erfolgsgeschichte. Steigerung der Erwerbsquote von 30% auf 35%?
Nein, da sind aber Menschen in sehr kurzer Zeit 100.000 Personen in Jobs gekommen.
Nochmal, von 30% auf 35%.
Die Hälfte davon, 60.000 Ukrainer, Ukrainer, 40.000 andere Geflüchtete.
Also wir haben etwa 1,3 Millionen Ukrainer in Deutschland.
Nein, aber das ist doch der richtige Weg.
Das
war doch der richtige Ansatz,
genau diesen Weg zu verfolgen. Etwa 700.000 davon sind im Bürgergeldbezug. Also das ist schon ein objektives Problem. Nicht nur dort. Wir haben auch bei anderen Landsmannschaften sehr hohe Anteile nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Aber ich will vielleicht sagen, also ganz grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen. Also das Asylrecht ist das eine und das andere ist die Arbeitsmarktintegration. Dazu haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Junge Menschen müssen gar keine Ausbildung haben, die können sie bei uns hier in Deutschland machen. Dann kann man nach Deutschland kommen, hier arbeiten, hier leben und alle Voraussetzungen erfüllen. Von denen, die derzeit einen Asylantrag in Deutschland stellen. Das waren seit Jahresbeginn etwa 90.000 Menschen. Haben wir eine Anerkennungsquote, die liegt bei 22,6%. Die ist die letzten Jahre kontinuierlich nach unten gegangen. Das bedeutet, dass die 78%, die nicht anerkannt werden, häufig nach Gerichtsentscheidungen, dass die das Land auch wieder verlassen müssen. Das ist eine Frage der Konsequenz. Und natürlich
Werden Sie das?
Zu wenige.
Aber werden diese 78% das Land verlassen?
Derzeit nicht, aber, nein, aber aktuell,
worüber reden wir?
Nein, aktuell ist es so, dass die Abschiebequote steigt. Wir haben sie um 20% seit Jahresbeginn gesteigert. Es sind derzeit 18.000 Menschen, die dieses Jahr das Land wieder verlassen haben.
Wir haben in diesem Jahr bis jetzt 120.000 Menschen, die gekommen sind.
90.000 etwa.
Plus die weiteren Anträge, Folgeanträge, sind wir bei 125.000. Mhm. Das heißt, es kommen immer noch weit mehr Menschen ins Land, als das Land verlassen.
Ja, das ist
weit mehr.
Ja.
Und zwar in der Größenordnung seiner Stadt, Tübingen, ungefähr.
Genau.
Jedes Jahr 100.000 zu den Themen, die wir schon haben, nochmal 100.000 obendrauf.
Ja.
Wie lange soll das gut gehen?
Das ist so, also wenn man jetzt die letzten 3 Jahre zum Beispiel anschaut, oder die letzten 4 Jahre, das sind etwa 3 Millionen Menschen im Wege der illegalen und der legalen Migration nach Deutschland gekommen. Und das ist natürlich zunächst einmal auch in Summe eine gewaltige Herausforderung der Integration. Das muss man sehen. Aber ich will mal ganz offen sein. Also ich
bin das ist mal gut, hier in der Sendung immer ganz offen.
Das halte ich für wichtig.
Ja, ich auch.
Wir müssen die Zahl der Rückführungen steigern. Und trotzdem wird das Ziel, das Sie formuliert haben, nicht erreicht werden können. Weil es einfach juristische Schwierigkeiten
und die
gibt.
Kommen, und, die tatsächliche kommen, Schwierigkeiten und die kommen zu den 220.000, die wir jetzt eigentlich ausreisepflichtig haben, noch dazu.
Ja, genau. Und deswegen müssen wir stärker den Fokus darauf legen, dass diejenigen, die nicht bleibeberechtigt sind, gar nicht erst kommen. Mhm. Und das müssen wir im europäischen Maßstab regeln.
Frau Mössbauer, ganz viele Fragen, aber erstmal die politische Frage sozusagen. Diese sehr offensiv verkaufte Migrationswende, ist das eigentlich eine Migrationswende oder ist das politisches Marketing?
Es ist beides, auf jeden Fall. Also natürlich gehören dazu symbolisch sehr aufgeladene Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel die Zurückweisungen. Und gleichzeitig ist aber auch klar, und das haben wir ja hier in der Diskussion auch gesehen, dass es falsch ist zu suggerieren, dass es jetzt zum Beispiel nur eine Abschiebeoffensive bräuchte, um irgendwie das Problem zu lösen. Also das ist sicherlich irgendwie ein sehr breiter Kanon an Maßnahmen, um wirklich nachhaltig irgendwie die Migrationspolitik in Deutschland zu verbessern. Mhm. Arbeitsmigration, aber eben auch illegale Migration. Und da braucht es sehr viel mehr Maßnahmen. Da ist einiges angeschoben worden. Also der Innenminister hatte vor kurzem ja jetzt verkündet, dass zum Beispiel dieses Abschiebeabkommen mit Afghanistan kurz vor dem Abschluss steht. Mit Syrien ist etwas geplant. Man arbeitet an so Return-Hubs, dass eben diejenigen, die abgelehnt sind, wo aber die Herkunftsländer nicht kooperieren oder man beispielsweise gar die Identität nicht geklärt hat, dass man die dann zumindest woanders hinschicken kann.
Wohin?
Naja, da muss man sehen, welche Länder kooperieren. Die bekommen dann Geld dafür und nehmen dann eben die abgelehnten Flüchtlinge auf. Ein Schritt weiter wären dann noch Drittstaatenabkommen, wo man dann quasi die Asylverfahren komplett auslagert.
Das Ruanda-Modell.
Zum Beispiel. Natürlich rechtlich dann so wasserdicht, dass es auch funktioniert. Aber da gibt es Gespräche auch auf europäischer Ebene. Auch für diese Return-Hubs müssen jetzt erstmal rechtliche Grundlagen geschaffen werden.
Darf ich kurz fragen, wo könnten die sein? Also wie muss ich mir das vorstellen? Return-Hubs wo? In Albanien, so wie es die Italiener versuchen? Oder?
Das ist ja auch ein Drittstaatenabkommen. Aber ja, ich meine...
Uganda ist ein Land, das Bereitschaft erklärt hat.
Hat sich Dobrindt auf jeden Fall ja schon mal angeschaut für Drittstaatenabkommen. Okay. Also ja, irgendwo außerhalb der EU.
Aber ich wollte schon auf die Frage gerne noch mal antworten. Also natürlich ist es ein großer Erfolg, wenn man sieht, dass im August 25 etwa 60% weniger Asylanträge gestellt wurden als im Jahr davor. Wenn man es auf das Jahr 25 rechnet, etwa die Hälfte der Asylanträge. Und wenn man gleichzeitig sieht, dass in Europa die Asylanträge insgesamt nur um 20% zurückgegangen sind. Also in Deutschland sehr viel stärker.
Ja, und die kommen natürlich auch vom anderen Niveau. Da sitzt ein Mathematiker.
Ja, da haben Sie recht. Aber das erste Mal seit 12 Jahren, glaube ich, ist Deutschland nicht das Hauptzielland der Migration.
Ich will das nicht. Dass es sich auch noch nicht materialisiert, eben in den Umfragewerten zum Beispiel. Oder insofern, dass man die AfD damit schon klein regiert
hat. Nein,
das
kann auch nicht.
Das ist aber natürlich der Nukleus.
Und das zeigt sich auch nicht bei Ihnen. Haben Sie weniger Menschen, die Sie unterbringen müssen, Frau Steinruck?
Im Moment stagniert es tatsächlich.
Aber wie viele kommen jede Woche dazu?
Es kommen jede Woche dazu, aber weniger als... Im Moment ist es relativ ruhig, wenig.
15 bis 20, sowas, wie man sich das vorstellen?
Ja, so in etwa. Aber Woche wir haben die letzten 15 Jahre 7.000 Menschen aufnehmen müssen. Und diese Angst, wie sie jetzt vorhin geschildert wurde, dass sie in Hannover ist, die gibt's bei uns auch. Die Menschen haben Angst, weil zu viele... zu schnell gekommen sind und wir seit Beginn unserer Wirtschaftsmigration versäumt haben als Land, weil negiert wurde, dass die Menschen bleiben. Ich habe den Eindruck, dass Menschen, einer hat eine dunklere Hautfarbe und dunkle Haare, dann ist das gleich ein Asylant oder irgendwas, was ganz Schlimmes. Ich glaube, dass diese Diskussion, die im Moment gerade geführt wird, vielleicht kann man stolz sein, dass wir die geringsten Asylanträge in Europa haben oder sehr viel geringere.
So weit sind wir da nicht,
aber ist denn der Preis? Wir haben hier Menschen, bei mir in der Stadt und in einer Region wie die Metropolregion Rhein-Neckar haben wir wahnsinnig viele Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass Fachkräfte, dass Ingenieure, dass Forscher ins Land kommen. Mir sagen Menschen, die hier sind, dass sie Angst haben, hier zu bleiben. Und das ist doch der Preis, den wir bezahlen. Alle gucken und zeigen nach in die USA, aber hier wird doch eine Entwicklung gerade angestoßen, die genau die gleiche ist. Dass Menschen, die hier sind, Angst haben, hier zu bleiben, weil sie diese Feindlichkeit, diese Ausländerfeindlichkeit spüren.
Aber ist das, Frau Steinruck, dann die Schuld von Friedrich Merz, der nicht präzise redet? Oder ist es möglicherweise die Schuld... auch von Politik insgesamt und am Ende vielleicht auch von Kommunalpolitik. Sie sagten vorhin, wir sind nicht in der Lage, denen klarzumachen, was unsere Rechte, was unsere Gesetze sind.
Ja.
Das ist doch auch ein Versagen an Ort und Stelle dann.
Das ist ein Versagen an Ort und
Warum
Stelle.
Warum machen wir das
aber
nicht?
Weil wir das nicht dürfen. Wir dürfen kein Geld ausgeben für eine freiwillige Leistung. Und das ist eine freiwillige Leistung. Wir haben da zurück.
Was ist eine freiwillige Leistung, wenn man jemandem Recht und Gesetz beibringen muss?
Wir haben einen sehr überschuldeten Haushalt und das seit vielen Jahren. Ein Haushaltsdefizit, wo wir jedes Jahr genehmigt kriegen müssen, was dürfen wir ausgeben an Geld und was nicht. Und wir haben eigentlich nur noch die Berechtigung.
Was hat das damit zu tun? Was hat das damit zu tun, Menschen klarzumachen, was man darf und was man nicht darf?
Ja, weil wir kein Geld haben, das zu finanzieren. Wir holen uns teilweise Spenden von Unternehmen, um Integrationsmaßnahmen überhaupt leisten zu können.
Nochmal, wenn Menschen kommen und tauchen in der Kriminalitätsstatistik auf.
Ja, die kommen ja nicht immer gleich.
Ja, oder werden polizeilich irgendwie auffällig.
Wenn sie auftauchen, dürfen wir nichts unternehmen in den Kommunen.
Ja, oder
das
so.
Das ist ja was, was der Kanzleramtsminister mal ändern könnte. Da gibt es Schriftverkehr zwischen dem Bundesinnenminister und mir. Ich habe vor 6 Jahren erkannt, dass die Integrationsmanager, die wir in großer Zahl eingestellt haben und die jedem Geflüchteten individuell zugeordnet waren, das Land Baden-Württemberg hat dafür sehr viel Geld bereitgestellt, es war eine gute Sache, dass die nicht erfahren dürfen, wenn ihre Klienten Probleme haben und Probleme machen. Die Stadt als Ausländerbehörde wusste genau, die und die Taten sind verübt worden. Und dann schien es mir sinnvoll zu sein, dass die Prävention und die Repression zusammenarbeitet, dass die Integrationsmanager wissen, was ihre Klienten tun. Also konkret, der taucht an einem Tag in der Ausländerbehörde auf oder im Jobcenter, bedroht jemand mit dem Messer, geht wieder. Der Integrationsmanager darf darüber nicht informiert werden. Wurde mir vom Landesdatenschutzbeauftragten verboten. Die Daten sind für andere Zwecke erhoben und dürfen nicht weitergegeben werden. Der Staat macht sich blind. Ich als oberster Dienstherr könnte von beiden Einheiten die Informationen abfragen, aber ich darf sie nicht an die andere Seite weitergeben. Der Integrationsmanager muss im Unklaren darüber bleiben, ob sein Klient Probleme mit der Polizei nachts auf der Straße oder in Schlägereien verwickelt gewesen hat. Darf er nicht wissen, noch schlimmer. Wenn er am nächsten Tag kommt, und das ist das, was Integrationsmanager machen, dann hilft der dem, der gestern mit der Polizei Probleme hatte, dabei einen neuen Antrag auf neue verbesserte Sozialleistungen zu erhalten. Was soll denn dieser Klient denken? Wenn unser Staat ihm am nächsten Tag dabei hilft, neue Sozialleistungen zu bekommen, als Reaktion darauf, dass er eine Schlägerei hatte oder jemand mit dem Messer bedroht, wie soll der unsere Regeln lernen? Wir haben den Staat wirklich auch blind gemacht und gefesselt, damit er diese Leistungen nicht erbringen kann. Mir fällt da die Justitia ein, die im Tübinger Rathaus angemalt ist. Die ist verbunden, damit sie alle gleich behandelt. Die hat aber auch noch ein Schwert. Das Schwert haben wir dem Staat einfach weggenommen, gesagt, wenn er blind ist, dann reicht's. Mhm. Und so können wir den Leuten natürlich nicht klar machen, was die Regeln in unserem Land sind.
Das wirkt ja auch
Ist es
wirklich nur eine Frage von Geld? Wenn man sich mal anschaut, wir haben allein die Sozialausgaben auf der Grundlage von Bundesgesetzen seit 2009, also lass uns sagen, seit 15 Jahren ungefähr, mehr als verdoppelt. Ist doch unvorstellbar.
Ja, die sind verdoppelt. Wir kriegen Aufgaben da übertragen, wo wir ja auch drauf bezahlen. Das ist ja unser Haushaltsdefizit. Mhm. Hätte ich dieses Geld, wo ich die Auftragsarbeiten als Kommune durchführe, vollumfänglich, hätte ich auch das Geld, um diese Integrationsleistungen viel besser und näher an den Bedarfen der einzelnen Menschen, die ankommen, durchzuführen. Dann hätten wir auch weniger Kriminalität. Unser Problem ist tatsächlich, es ist eingangs schon mal, glaube ich, von Ihnen auch gesagt worden, wir müssen die ganz schnell in den Arbeitsmarkt kriegen. Das kostet Geld. Das heißt, die müssen unsere Gesellschaft lernen, die müssen unsere Sprache lernen, die müssen unsere Regeln lernen. Das ist ja das, was viele ärgert. Wenn ich durch die Stadt
gehe... Übrigens auch viele Migranten, ne?
Ja, natürlich. Da gibt's eine Hierarchie. Bei uns in Ludwigshafen, das wird in jeder Stadt sein, das sind die besseren, die schlechteren Migranten, da wird aufeinander runtergeguckt. Und
ja,
da müssen wir dran
auf
und da brauchen
Ebenen
wir die Finanzausstattung. Ja. Als Kommunen brauchen wir die Finanzausstattung auch entlang der Sozialstruktur, die wir haben.
Aber wenn Sie, Frau Strandow, ganz kurz, Sie haben nochmal Stadtbild. Sie haben so Problemimmobilien in der Stadt. Da gibt es ein ehemaliges Kaufhaus bei Ihnen. Was ist das für eine Immobilie? Was ist das Problem mit dieser Immobilie? Wenn wir über Stadtbild reden, das gehört ja alles mit dazu. Zu diesem Gefühl, dass Leute sagen, ich fühle mich da nicht mehr wohl.
Wir haben ein Bauloch, eine Baugrube seit 2014 etwa. Ein Investor hatte das gekauft, hatte das Haus, das ehemalige Kaufhaus abgerissen. Die Stadt wollte, meine Vorgängerin damals, wollte das Vorkaufsrecht für die Stadt ausüben, weil wir aber so hohe Schulden haben, durften wir das damals nicht. Also liegt diese Baugrube jetzt brach seit vielen Jahren. Es ist mir jetzt gelungen, einen Investor zu finden, der das dann auch bebauen wird. Aber über 10 Jahre so ein Loch, so eine hessische Baustelle mit Bauzaun am zentralsten ÖPNV-Umsteigepunkt. Das ist ein Angsttraum für die Menschen tatsächlich. Und auch unser Hauptbahnhof, der ist ein Angsttraum. Da könnte der Bund, weil wir als Stadt, wenn man den Ruf hat, einen Pissbahnhof zu haben, den habe ich nicht zu verantworten, den haben andere zu verantworten. Die erste Visitenkarte der Stadt Ludwigshafen ist dieser Bahnhof. Hässlich, schmutzig, ungepflegt, voll mit Angsträumen. Mhm. Aber die Angsträume, die ich als Oberbürgermeisterin beseitigen müsste, die kann ich nicht, weil mir die Finanzausstattung fehlt.
Aber jetzt zum Thema Finanzausstattung, finde ich, muss man schon etwas sagen, weil die ist nicht in ganz Deutschland gleich. Die Kommunen gehören staatsrechtlich zu den Ländern. Die Länder sind für die Finanzausstattung der Kommunen verantwortlich. Und ich sage das deshalb, weil das in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich passiert. Der Herr Palmer wird bei allen Herausforderungen über Baden-Württemberg anderes berichten können. Das hängt aber damit zusammen, dass Baden-Württemberg bei unterschiedlichen Landesregierungen immer schon einen höheren Anteil des Steueraufkommens vorab an die Kommunen gegeben hat, als es bei anderen Ländern der Fall war. Und wir haben jetzt 3 Länder in Deutschland, wo die Kommunen massiv überschuldet sind. Das ist auch in Rheinland-Pfalz der Fall.
Rheinland-Pfalz, wer noch?
Saarland und Nordrhein-Westfalen. Und für diese Länder wird es eine Altschuldentilgung geben, an der sich der Bund beteiligt. Das bedeutet aber im Klartext eben auch, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, beispielsweise in den ostdeutschen Ländern, die sehr viel strukturschwächer sind, beteiligen sich auch daran. Aber unterm Strich muss man natürlich dieser Verantwortung auch gerecht kommen. Ich werde in einem Punkt, akzeptiere ich das. Der Bund macht natürlich Gesetze, die zunächst einmal die Länder adressieren, aber häufig dann an die Kommunen weitergegeben werden. Das sind die sozialen Leistungsgesetze, von denen Sie auch gesprochen haben. Und da sind auch Gesetze dabei, die hören sich zunächst einmal sehr gut an, Bundesteilhabegesetz beispielsweise, werden wahrscheinlich inhaltlich auch von vielen gestützt, haben aber Ausgabensteigerungen die letzten Jahre erlebt, dass man einfach sagen muss, nicht alles, was sich gut anhört und gut anfühlt, ist am Ende auch finanzierbar. Und man muss es tatsächlich sagen, die Kommunen haben Defizite, die Länder haben Defizite und die größten Defizite hat der Bund. Das heißt, es wird nicht reichen, dass man Geld von einer Ebene zur anderen schiebt. Wir müssen tatsächlich auch schauen, wo wir wirksam einsparen können, wo wir Bürokratie abbauen können, wo wir effizienter werden.
Wir sparen seit 30 Jahren in der Stadt Ludwigshafen. Sichtbar nicht nur am Stadtbild. Was wir aber im Moment auch prüfen, ist eine Konnexitätsklage gegen den Bund, der uns Aufgaben übertragen hat, wo wir ein 240 Millionen Euro im Jahr drauflegen. Und da kann man nicht einfach sagen, es ist nur Rheinland-Pfalz oder NRW oder Saarland. Tatsächlich bekommen wir als Kommunen Aufgaben übertragen. Und das ist ja mit der Ganztagsförderung oder Entscheidungen, die wirtschaftliche Entscheidung.
Ich fürchte, die Klage wird nicht erfolgreich sein, weil die Verfassungslage im Grundgesetz, die ist ziemlich eindeutig.
In den Gesetzen steht die Konnexität.
Es steht da überall drin. Insofern wird sie erfolgreich sein.
Ich würde gerne Carina Mössbauer an den Punkt fragen. Frau Mössbauer, wie sehr gibt es da jetzt auch eine Zerreißprobe innerhalb dieser Koalition? Wir merken, es geht am Ende auch um Geld. Es geht um die Frage, wie kann man das finanzieren? Und dann erleben wir, dass ein Vizekanzler, dass der Finanzminister Lars Klingbeil öffentlich seinem eigenen Kanzler erstmal Rassismus unterstellt. Und der muss aber im Zweifel dann auch das Geld haben, um das zu finanzieren, was offensichtlich bitter nötig ist.
Ja, also die Stimmung ist gerade nicht besonders gut. Der Geist von Würzburg, der ja vielfach beschworen wurde nach dieser Fraktionsklausur, der wurde jetzt von einigen wieder offenbar in die Flasche zurückgepackt. Also als Stellvertreter dem eigenen Kanzler öffentlich Rassismus zu unterstellen, das ist schon kurz eigentlich vor dem Kanzlersturz. Genauso die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die ja demonstriert hat, nachdem Merz es ja im Grunde genommen dann eingeordnet hat und nochmal konkretisiert hatte.
Also SPD-stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Genau, ja. Wiebke Esther, genau. Die neben Plakaten auch posiert hat, wo irgendwie drauf stand, wer das Stadtbild nicht ehrt, ist als Kanzler nichts wert. Also das ist, da werden schon ziemlich schwere Geschütze aufgefahren. Und was ich höre, ist, dass es gab jetzt Gespräche auf Fraktionsspitzenebene, also zwischen Mirsch und Spahn. Und die versuchen schon, das Ganze wieder runterzukochen. Mirsch hat an seine eigenen Reihen auch eine SMS geschickt, in der er darum bittet, dass man quasi mit Respekt und einem gewissen Maß auch in der Tonalität sich da begegnet. Weil am Ende, und das finde ich, ist ja so das Bittere daran, also ich frage mich so, von welcher Todessehnsucht so der ein oder andere in dieser Koalition gerade getrieben ist, weil von dem Streit profitiert am Ende eine Partei, die daneben sitzt, sich labt an dieser öffentlichen öffentlichen gegenseitigen Demütigung und nichts zu tun muss, aber trotzdem immer fetter wird und die wirklich gefährlich ist. Und das finde ich ehrlicherweise auch bei dieser Diskussion rund um Merz und ist er jetzt ein Rassist oder nicht. Also wir befinden uns so auf einer Metaebene, anstatt dass wir über die Lösung sprechen, was, glaube ich, sehr viele Bürger sehr viel lieber hören würden. Und gleichzeitig dann aber eben von der linken Seite diese übertriebene Empörung. Und da wird dann irgendwie mit wehenden Fahnen und so aller Jeanne d'Arc vorm Konrad-Adenauer-Haus irgendwie aufmarschiert.
Aber da muss man den Banaschak jetzt mal loben, oder?
Ja, definitiv. Komme ich gleich zu.
Aber Chef Felix
anstatt sich wirklich, also diese Energie den wirklich Gefährlichen für diese Demokratie zu widmen, nämlich der AfD, die in ihren Reihen irgendwie Verfassungsfeinde duldet, wirklich Rechtsextreme. Und
fühlen Sie sich davon angesprochen, vertreten? Ich habe Sie vorhin zitiert, Sie sagten, ich als Tochter dieses Landes habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie rassistisch missbraucht werde.
Also mein Aufregungspotenzial hält sich da irgendwie in Grenzen bei sowas. Natürlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es war irgendwie eine unglückliche Formulierung von ihm und ich finde, Merz hätte es viel schneller irgendwie einordnen oder nochmal eben konkretisieren sollen, weil es nicht gut ist, wenn man als Kanzler irgendwie so formuliert, dass Menschen, die dann phänotypisch in gewisse Schubladen passen, sich dann da auch unmittelbar irgendwie hineingesteckt fühlen. Aber trotzdem finde ich eben, dass dann diese Welle, die von der anderen Seite kommt, einfach absolut nicht mehr im Verhältnis steht. Und wie gesagt, da stehen dann lachende Dritte am Spielfeldrand und profitieren davon, dass diese Koalition sich irgendwie jetzt wieder öffentlich zerlegt, obwohl man ja eigentlich sich anderes vorgenommen hatte. Und wenn man einen Blick zurückwirft auf die Ampel, dann sollte die Lehre ja auch sein, dass so dieser öffentliche Streit einfach toxisch ist.
Mhm. Herr Unai, Zitat von Ihnen: Ich kenne keinen Oberbürgermeister, der die Probleme in den Innenstädten leugnet. Wir haben die Vermüllung, wir haben die Verwahrlosung, wir haben die sozialen Schwierigkeiten, wir haben das alles oft thematisiert. Der Bundeskanzler hat also nichts Neues ausgesprochen. Sehen Sie das wirklich so?
Ja, also wir haben das Thema, wie gesagt, in Hannover, ich glaube auch in vielen anderen Städten seit Jahren schon thematisiert. Die Verbindung, die jetzt hergestellt wurde, das ist eben der Fehler gewesen, eben diese Unklarheit. Da ist nichts Neues angesprochen worden. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt das offensichtlich bei der Bundesregierung als ein Thema haben. Also das Bild der Innenstädte, der Städte.
Ist das wirklich so, wenn Sie sich anschauen, was da reflexartig auch in den letzten Tagen so
kam? Der Reflex ist ja nicht auf die Frage, sind die Innenstädte in Ordnung, sondern der Reflex war ja immer auf die Verallgemeinerung und die Nichtklarheit und die Verallgemeinerung, die sich nochmal verstärkt worden ist durch diese Töchterdebatte plus eben auch, wie ich finde, eine sehr halbherzige letzte Einordnung im dritten Anlauf. Nochmal, ich glaube, das Thema Innenstädte ist ganz oben auf der Agenda in den Städten. Jeder, der durch die Innenstädte geht, merkt, da passiert etwas, was nicht gut ist. Da muss gegengesteuert werden. Da müssen die Städte auch die Möglichkeit bekommen. Das ist dieser Finanz-, aber auch der Ressourcenhinweis. Wir brauchen aber auch die Möglichkeit, Migration nochmal anders zu sortieren. Und ich halte es auch für falsch, den Fokus so stark allein auf das Thema Abschiebungen zu setzen. Für uns als Kommunen ist nicht die Frage, wer noch kommt oder wie sozusagen die Situation an den Grenzen allein ist, sondern wer ist schon da? Wie gehe ich mit den Menschen um, die in meiner Stadt sind? Wie schaffe ich da Wohnraum? Wie schaffe ich eben Schule, Bildung, deutsche Sprachkenntnisse, Vermittlung, Zugang zum Arbeitsmarkt? Und da brauche ich Antworten. Da ist die Abschiebung, das sagen Sie ja selber, und ich finde das wirklich extrem frustrierend, wenn Sie sagen, die sind da, die werden aber, ich meine, Sie sagen es ja selber, die werden nicht abgeschoben. Das sind Menschen, die auch in der Duldung sind, damit organisieren Sie uns in den Kommunen die Probleme. Und da bitte ich darum, dass wir gemeinsam dann auch schauen, wie suchen wir einen Weg raus, einen Spurwechsel meinetwegen, raus aus dem Asylrecht, wenn das eben nicht funktioniert. Aber wenn die jungen Menschen hier schon sind, dann müssen wir da einen Weg finden, wie wir eben auch ein gemeinsames Gelingen von Integration organisieren. Und das ist immer wieder auch gelungen in der Bundesrepublik. Das will ich auch nochmal deutlich sagen. Die syrischen Geflüchteten beispielsweise, die gekommen sind, viele mittlerweile in Arbeit. Bei mir im neuen Rathaus feiern wir Einbürgerungszeremonien, wo genau diese Menschen 10 Jahre später, die als Geflüchtete gekommen sind, von mir die Einbürgerungsurkunde bekommen, in einem feierlichen Akt. Das ist auch die Realität.
Aber die Realität ist aber auch, dass 500.000 Syrer im Bürgergeldbezug sind, also etwa die Hälfte derer, die hier bei uns sind. Das muss man, glaube ich, schon auch mit insgesamt.
Aber was ist die Konsequenz? Dann sagen Sie es doch. Was ist die Konsequenz?
Genau die Lehren. Das ist doch das, was wir Positives aus dieser schrecklichen Diskussion jetzt mitnehmen können, sind ganz konkrete Handlungen und Vorschläge. Was kann die Bundesregierung tun? Was können alle tun, die, wenn wir vor Ort unterstützt, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen? Also, wenn die da sitzen und warten, dass irgendein Arbeitgeber sie nimmt, da kommen wir nicht arg weit.
Naja, also man muss sich natürlich um Arbeit bemühen, aber diese Möglichkeiten gibt's ja. Also erstens mal, Migration ist ja nur ein Thema unter vielen. Deswegen, man darf das nicht verabsolutieren. Zweitens,
Herr Weiß, wir haben Migration, Mutter aller Probleme. Das kam von Ihrem Generalsekretär, bitte. Also Sie bauschen dieses Thema hoch.
Nein.
Wir bearbeiten es aber in den Kommunen mit einem Pragmatismus und versuchen auch Lösungen zu haben.
Naja, gut.
Also
aber
wenn
Sie
ich das nochmal sagen darf, Sie sind Sie nicht am Spielfeld dran. Sie können nicht einfach kommentieren und sagen, die Hälfte davon ist im Bürgergeld oder das Problem. Ja. Das sehen wir alle. Genau. Es gibt diese Probleme, es gibt Statistiken, alle können das nachlesen. Genau. Was ich von Ihnen erwarte, von der Bundesregierung, also nicht nur zur Person, sind Antworten.
Ja.
Dann müssen wir gemeinsam schauen, wie lösen wir das?
Nein, die bekommen, also wenn Ihre Position die ist, wir lassen alle hierher kommen,
das
die hierher kommen wollen.
Erstens
und dann
wollen
versuchen
auch gar nicht
wir, das irgendwie zu lösen. Da muss ich sagen, das ist nur ein Teil der Antwort. Ich bin der Überzeugung, dass wir eine klare, konsequente Migrationspolitik Migrationspolitik brauchen, die auf Ordnen, Steuern und Begrenzen ausgerichtet ist, damit die, die tatsächlich hierher kommen, auch tatsächlich die Integrationsleistungen erfahren können, die sie brauchen. Das ist in der Tat notwendig. Und wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren Arbeitsverbote konsequent rückgebaut. Es gibt heute nur noch ganz wenige, die nach 3 Monaten nicht arbeiten dürfen. Das sind zum Beispiel Identitätstäuscher. Das sind diejenigen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen.
Die Gruppe wird immer größer.
Nein, die müssen sofort zurückgeführt werden. Die können übrigens auch zurückgeführt werden. Die großen Steigerungen, die wir derzeit erleben, das sind vor allen Dingen auch Georgier. Warum? Weil Georgien jetzt seit kurzer Zeit sicherer Herkunftsstaat ist. Und dann funktioniert es eben auch. Aber lassen Sie vielleicht einen Satz noch sagen, was, finde ich, hier gar keine Rolle spielt. Es ist immer wieder über Ressourcen und Geld, das notwendig ist, gesprochen worden. Nein, ein Grundproblem ist, dass wir seit 6 Jahren wirtschaftlich auf der Stelle treten. Das heißt, wir haben ein Nullwachstum in Deutschland. Und das bedeutet eben auch,
dass wir... Innenstädte sterben, Onlinehandel macht die kleinen Geschäfte kaputt.
Ja, und jeden Monat gehen viele tausend Industriearbeitsplätze verloren und das macht uns ärmer. Hm. Und wie haben wir in den letzten Jahren darauf reagiert? Wir haben bei den konsumtiven Ausgaben, Sie haben es beschrieben, sind wir weiter nach oben gegangen. Und bei den investiven Ausgaben, das gilt übrigens für Kommunen, für Länder und den Bund, sind wir runtergegangen. Und das führt dazu, dass wir teilweise Vermüllungen haben, dass wir heruntergekommene Infrastruktur haben. Leider übrigens nicht nur Bahnhöfe, sondern auch Schulen sehen manchmal so aus. Und deswegen glaube ich, da müssen wir tatsächlich wieder in eine andere Richtung
gehen. Darf ich zum Schluss noch mal fragen, weil Stadtbild und danach kam ja der Verweis auf die Töchter. Das hat ja was mit Sicherheitsgefühl zu tun. Was unternehmen wir, um das Sicherheitsgefühl wieder besser zu machen? Ich habe die Zahlen aus Ihrer Stadt zitiert, Herr Ohnei. Ich habe dieser Tage eine Zahl gelesen, da erschrickt man. Im Jahr 2023, dafür ist die Statistik offenbar gesichert, gab es in Deutschland 788 Gruppenvergewaltigungen. 51% der Tatverdächtigen nicht deutsch. Was tun wir dagegen? Das ist doch der Grund, warum auch, ich habe neulich eine lange Reportage über Hannover gelesen, wo junge Frauen interviewt wurden, die sagten, das ist tagsüber eine sichere Stadt und das ist unsere Stadt und wir lieben diese Stadt. Aber da hat sich in den letzten 4-5 Jahren vieles verändert und wir fahren nachts prinzipiell nur noch Taxi. Das kann doch nicht der Anspruch sein.
Verbessert. Wir haben auch eine Befragung vor Corona und eine danach. Und es ist besser geworden.
Bei Ihnen ist
es besser geworden? Ja, es ist in Tübingen besser geworden. Wir haben den Stadtraum heller gemacht, umgebaut, freundlicher. Wir haben die städtische Polizeibehörde verdoppelt beim Personal, den Nachtdienst intensiviert. Ich bin jetzt dran am Videoschutz, wie ich es schon dargestellt habe. Und wir haben ganz speziell diese Gruppen, die die öffentlichen Plätze für sich belegt haben und die andere halt verunsichert haben, versucht, dort wegzuholen. Und natürlich ist es hat funktioniert. In Arbeit bringen ist der beste Weg. Da können wir uns sofort drauf einigen.
Also diese,
ne? Aber es sind eine Reihe von Maßnahmen, aber man kommt ohne Repression da nicht hin und ohne Geld auch nicht.
Herr Ohnei, nochmal, wie machen Sie es?
Also ähnlich, wir müssen die öffentlichen Räume...
Weil diese Zahlen, die sind dramatisch. Die stehen im Raum, Menschen kriegen das
nicht
mit.
Also es geht auch nicht. Das kann kein Oberbürgermeister, weder ich noch ein anderer, akzeptieren, dass in einer Stadt Menschen Angst haben, in irgendwelchen Räumen sich zu bewegen und sich da unwohl fühlen. Das kann man nicht einfach stehen lassen. Deshalb gehen wir da auch rein. Wir haben mit unserem Ordnungsdienst gemeinsam mit der Polizei eben dieses Sicherheitsbündnis in dem Waffenverbotsbereich, wo wir auch die Möglichkeit haben, eben aufgrund der Waffenverbotszone Menschen zu kontrollieren, zu gucken. Und es ist halt irre, was an Waffen auch in einer Innenstadt mitgetragen wird. Also wo man sich wirklich fragt, was haben die eigentlich vor damit? Also das sind nicht nur Messer, das sind gefährliche Gegenstände, Schlagwerkzeuge, unterschiedlichste Dinge, die in einer Innenstadt einfach mitgetragen werden.
Das ist das, was die Polizei auch in dieser Reportage beklagt. Die sagen, es wird immer rauer, es ist verroht, es wird immer brutaler. Und das ist jetzt nicht so klischeehaft einfach gesagt, das kann man auch mit Zahlen deutlich belegen.
Aber am Bahnhof anzusetzen, das tun wir, ist eigentlich schon zu spät. Was wir brauchen, ist eben auch der präventive, kommunal präventive Ansatz, früh auch in den Schulen reinzugehen. Auch da merken wir, dass selbst bei Kindern plötzlich eine ganz andere Art von Gewalt eine Rolle spielt. Und das sind eben auch Effekte, die wir aus Corona haben. Gerade in engen Wohnsituationen, wo vielleicht vorher der Haussegen auch nicht der beste war, Gewalt eine Rolle gespielt hat, auf engstem Raum, Kindergewalt erfahren haben, diese jetzt wieder weitergeben in den Schulen. Jeder Täter, jede Täterin war vorher auch mal Opfer. Das ist immer der Kreislauf, der einmal begonnen wird. In Corona war das ein echter Katalysator leider. Und das spüren wir sehr, sehr deutlich in allen Szenen. Und gerade was das Thema Gewalt im öffentlichen Raum angeht, ist das eben das, was den Angstraum leider auch dadurch verursacht. Also wir gehen da aktiv rein mit der Polizei, mit den unterschiedlichen Akteuren. Aber das ist ein langer Effekt, weil dieses subjektive Gefühl, das lässt sich auch nicht von einem auf den anderen Tag ja, leider beheben, aber öffentliche Räume attraktiver zu gestalten, Müll zu vermeiden, auch diese Verwahrlosung, also dieser Eindruck, wie ein Raum sich präsentiert, hängt auch ganz stark damit zusammen, wie ordentlich, wie schön, einladend und welche Aufenthaltsqualität bietet der. Und das spielen eben nicht nur die Menschen, sondern auch das Erscheinungsbild insgesamt eine große Rolle.
Frau Steinhoff, wenn Sie sagen, ich habe Sie zitiert und ich habe neulich mit Entsetzen die ehemalige Bürgermeisterin aus Köln, Frau Reker, gehört, die sagte, fast wie Sie, fast wortgleich, Köln verkommt immer mehr. Sie sagen das auch. Sie sagen, ja. Ludwigshafen verkommt immer mehr.
Ja, das ist der Grund, warum ich nicht mehr als Oberbürgermeisterin angetreten bin, weil ich gesagt habe, ich will dieses Blut nicht an meinen Händen haben. Ich muss sparen. Ich werde noch, oder auch mein Nachfolger jetzt, wird weiter sparen müssen und wird kein Geld für Investitionen haben. Uns fehlt die Altschuldenlösung von Bund. Das Land Rheinland-Pfalz hat sie gemacht. Bund, da muss man sich dann noch streiten, zu Ende streiten, dass das geht. Und dann brauchen wir einfach, wenn wir Aufgaben übertragen kriegen, die volle Kostendeckung. Und dann haben wir auch Geld über, um diese Dinge zu machen, von denen wir uns einig sind, dass wir die machen müssen. Menschen ganz früh, schon in der Schule, Schulsozialarbeit, Straßensozialarbeit, da brauchen wir viel, viel mehr. Aber wir können uns das im Moment nicht leisten. Und deswegen ist da so eine Abwärtsspirale über die Jahre losgegangen. Das merken wir. Letzte Woche war Frau Mächte da von unserer Grävenausschule. Wenn diese Kinder in der Grundschule schon nicht versetzt werden, also als Versager in unserer Gesellschaft.
Sie reden von der Grävenausschule Ludwigshafen. Ne? Frau Mächte war hier, die beschrieben hat, dass 40 bis 50 Erstklässler regelmäßig nicht versetzt werden. Und das eigentlich Bestürzende daran ist nicht nur die Tatsache, dass es so ist, also dass man in der ersten Klasse einfach schlicht und ergreifend nicht die Fähigkeiten hat, die man benötigt, um in die zweite Klasse zu kommen, was echt hart ist, sondern sie sagt, da ist etwas, das ist schon seit 20 Jahren so. Seit 20 Jahren ist das so. Und es hat bisher nie jemanden richtig interessiert.
Sie ist eine sehr, sehr mutige Frau. Sie hat wirklich sehr deutlich angesprochen, vielleicht kommen die mutigen Frauen aus Ludwigshafen, sie hat das tatsächlich, sie hat wachgerüttelt. Und wir sind eine Industriestadt mit einer Migrationshistorie inzwischen. Und der Hemshof, in dem diese Schule ist, ist direkt der Stadtteil am den Werkstoren der BASF. Also die Menschen, die zu uns gekommen sind, ja, sind dahin gezogen. Und da ist halt ein sehr, sehr hoher Migrantenanteil.
Das verstehe ich, aber wie lange waren Sie Bürgermeisterin?
8 Jahre jetzt.
8 Jahre. Das heißt, Sie kennen das, Sie wissen das.
Ich bin da geboren, ich lebe da.
Das heißt, Sie wissen auch, dass... Ich meine, das ist eine Schule.
Ich kämpfe seit 8 Jahren genau für dieses Thema. Ich bin 2023 aus der SPD damals ausgetreten. Das war einer der Gründe, weil ich gemerkt habe, da bewegt sich nichts. Das wird nicht gesehen. Das ist ja die Besonderheit einer Stadt wie Ludwigshafen mit so einer speziellen Sozialstruktur auf. Die kann man nicht einfach behandeln wie jede andere Stadt. Jede Stadt hat ihr eigenes Bild, ihre eigene Bevölkerungsstruktur.
In der Schule sind so ungefähr, habe ich das im Kopf, 400, ich glaube knapp 460 Kinder. Und 450 oder 451 haben Migrationshintergrund. Ja. Da kommen jede Woche Kinder dazu, die nicht in der Lage sind, auch den einfachsten Dingen im Deutschunterricht zu folgen.
Ja, wir haben aber auch keine Handhabe.
Damit hat niemand gesagt, dass das dümmere Kinder sind oder sonst was. Aber wenn wir die nicht fördern, dann geht das doch komplett in die Binsen, weil es auch die da drin sind, die was wollen, auch nicht mehr weiterbringt. Wie soll denn so Unterricht stattfinden? Sind die Schulabbrecher die Drogendealer von morgen?
Ja, genau so sehe ich das auch. Und deswegen habe ich damals auch sehr drastische Schritte unternommen. Ich habe jetzt den Eindruck, Alexander Schweizer war mit mir jetzt schon mehrfach vor Ort, auch die Grundschulen anzugucken. Ne? Das ist ja nur eine unserer Schulen, die Probleme hat. Wir haben insgesamt die Sozialstruktur in der Stadt. Das sind die Sozialhilfeempfänger von morgen und die Fachkräfte, die uns dann auch fehlen.
Ja, richtig.
Das sind ja nicht nur dumme Kinder dabei, es sind Kinder, die einfach keine Chance hatten. Und da merken wir, dass wir nicht erst seit 6 Jahren, ich glaube seit 30, 40 Jahren, 50 Jahren, wir haben negiert, dass wir Einwanderungsland sind. Und das Ergebnis sehen wir heute in Städten wie Ludwigshafen.
Ich habe noch eine Frage an Frau Mössbauer zum Abschluss. Täuscht der Eindruck oder ist dieser politische Betrieb in Berlin dann doch so abgeschottet von der Basis, über die wir gerade die ganze Zeit sprechen, dass die das entweder nicht richtig mitkriegen oder dass es sehr einfach ist, das schlicht und ergreifend zu ignorieren? Was ist denn da das Thema?
Also es gibt durchaus, finde ich, wenn ich das so beobachte, immer einen Unterschied zwischen Bundesebene und Landes- und Kommunalebene. Also da sitzen die Praktiker, die auch irgendwie so hemdsärmelig sind und interessiert an direkten Lösungen. Und in Berlin ist man ein bisschen weiter weg. Ich glaube aber, so ein grundsätzliches Problem ist, dass die in diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, da braucht man langen Atem. Und da muss man quasi über die Legislaturperiode hinaus denken und auch bereit sein, dann da ein Investitionsprogramm aufzusetzen, wo man vielleicht nicht unmittelbar dann irgendwie die Erfolge hat, aber auf die lange Sicht. Und in Berlin ist es nun mal sehr beliebt, dass man lieber Geschenke verteilt, eine Gastrosteuer, eine Mütterrente, eine Pendlerpauschale, die unmittelbar irgendwie auf dem Konto. Gut, es kostet auf jeden Fall alles Geld und dieses Geld könnte man zum Beispiel auch in eine Bildungsinitiative stecken, was, würde ich mal sagen, nachhaltiger wäre. Aber die Bereitschaft dazu ist halt leider in Berlin nicht so sehr ausgeprägt.
Und würden Sie sagen, nicht zuständig ist in dem Bereich, oder?
Die Pendlerpauschale finanziert die Autos derer, die in Ludwigshafen arbeiten, für die die Stadt Ludwigshafen die Straßen machen muss.
Das ist jetzt Ihre Perspektive,
aber
man vielleicht einen längeren Weg.
Lass
uns da nicht wieder rein. Ich würde gerne Boris Palmer abschließend fragen. Herr Palmer, ist das, weil ich vorhin auch Ihr Buch aus 2017, glaube ich, ne, erwähnt habe. Ich erinnere mich sehr gut an den Ärger, den es damals darum gab. Und da beschreiben Sie ja viele auch dieser Dinge. Würden Sie sagen, Merz hat zumindest eins geschafft, dass wir endlich mal über das Thema dahinter jetzt deutlicher, klarer, offener sprechen, auch wenn ich jetzt an den grünen Chef, an Felix Banaschak denke zum Beispiel?
Ja, ich finde, die Debatte hat uns tatsächlich weitergebracht. Die war ärgerlich und unklar am Anfang, aber sie hat uns weitergebracht. Einerseits, weil es offener und deutlicher benannt wird, welches Problem wir in diesen zentralen Bereichen der Städte haben. Da sind wir uns ja auch einig, wir haben da ein Problem. Und andererseits, weil jetzt tatsächlich, da finde ich, muss man den Felix Banaschak wirklich positiv erwähnen, erkannt wird, mit dieser Empörungskultur kommen wir da nicht mehr weiter. Wir können das nicht alles dadurch wegschieben, dass wir diejenigen, die es aussprechen, dämonisieren und ausgrenzen. Ich spreche jetzt leider ein bisschen als Betroffener, ich habe das so erlebt. Aber dass der Kanzler da jetzt einfach standgehalten hat, weil der Druck war schon enorm, muss man auch sagen, finde ich erst mal gut. Und jetzt scheint sich ein Debattenraum zu öffnen, wo man sagt, vielleicht sollten mal beide ein bisschen abrüsten. Mhm. Der Kanzler sollte klarer sagen, dass er natürlich nicht die Hälfte von Hannover gemeint hat, sondern ganz wenige. Und das sind die, die Probleme machen. Und die anderen sollten nicht mehr mit Rassismusvorwürfen antworten, sondern versuchen einzuordnen und gemeinsam die Probleme zu lösen.
Also,
ich könnte mir vorstellen, dass die Debatte da was Neues eröffnet, ein neues Feld eröffnet, das uns weiter.
Das ist ein gutes Schlusswort. War bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Verbal abrüsten. Abrüsten ist immer gut, gerade in diesen Zeiten. Und das andere ist, was ich verstanden habe heute Abend, wir werden einen sehr, sehr langen Atem brauchen, um das umzusetzen. Und wir werden, glaube ich, eine große Herausforderung darin haben, dass man die Geduld auf dem Weg dahin nicht verlieren darf, schlicht und ergreifend. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.